Viele Millionen in Deutschland haben eine grandiose Vergangenheit hinter sich. Sie waren Wirtschaftsstandorte für Industrien, die es aber heute so nicht mehr gibt. Strukturwandel ist das große Thema und im Strukturwandel muss ganz vieles neu ausgehandelt werden. Wie können wir eigentlich mit den vorhandenen Ressourcen gut umgehen? Was könnte eine neue Perspektive für die Region werden? Und wir freuen uns heute, dass wir mit der Region Spät, Ort in Ostdeutschland, ja, dass wir hier eine Region vor uns haben, die einmal mit Erdöl sehr viel Umsatz gemacht hat, aber in Branchen, die eben heute ganz klar auf dem Rückzug sind. Spät muss sich also neu erfinden. Und Spät möchte sich digital neu erfinden. Und wie das geht, das wollen wir heute besprechen mit Sascha Lademann vom Startup Labor Spät. Hallo, schön, dass du bei uns bist, lieber Sascha.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Ja, Sascha, ich habe es schon angesprochen, Spät ist in einem riesigen Wandel. Du kommst selber auch aus dem Ort, aus Spät. Erzähl uns mal, wie sieht es denn in Spät heute aus, wenn ich da hinfahren würde jetzt als Tourist? Was würde ich da erleben?
Ja, ich glaube, das ist, man muss sich erstmal vorstellen, was Spät ist. Und Spät liegt im Nordosten Brandenburgs, das heißt 100 Kilometer rechts über Berlin und direkt an der polnischen Grenze. Und ist nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich sozialistisch neu aufgebaut worden, war nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört. Und besteht heute aus einer Stadt, die links und rechts umgeben ist von zwei großen Industriegebieten. Und das eine große Industriegebiet ist die Papierverarbeitung. Das ist ein Familienunternehmen inzwischen aus Bayern, was sich hier niedergelassen hat nach der Wende und die ehemaligen Kombinatstrukturen dort aufgekauft hat. Und das andere große Industriegebiet ist die PCK Raffinerie GmbH. Und die ist in der Mineralölverarbeitung tätig und genau hier endet die Druzhba-Pipeline, also quasi genau die Pipeline, die bislang russisches Erdöl nach Spät gebracht hat. Und damit haben wir halt hier am Standort ein großes Transformationsszenario. Da geht es um, je nach konjunktureller Lage, 2 bis 3 Milliarden Euro an industrieller Wertschöpfung, die dann hier auf dem Spiel stehen und eigentlich hinzukommen zu den ja in Ostdeutschland, gerade in den ländlichen Regionen, wenn man jetzt hier an der polnischen Grenze ist, schon bestehenden Herausforderungen. Schwedt hatte mal 55.000 Einwohner, heute mit allen Gemeindungen noch 33.000. Wir sind hier in der Uckermark, das heißt also Nationalpark ringsherum, also wirklich sehr, sehr ländliche Gegend sonst und in der Mitte halt dieses große Industriegebiet und eben auch weit und breit wenig Forschung und Entwicklung, eigene Aktivitäten. Das heißt also, die Frage ist auch, kann der Wandel überhaupt aus der Region herauskommen? Das ist auch die große Frage. Ja, und genau das muss man jetzt eben kurzfristig gestalten, tatsächlich, wie es hier weitergeht.
Ja. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die jetzt nicht nur für Spät gilt, sondern die in ganz, ganz vielen Regionen Deutschlands passieren wird. Das heißt, wir haben natürlich eigentlich nur zwei große Zentren in Deutschland, wenn wir mal über Digitalisierung sprechen. Das sind Berlin und München. Und alles andere wird schon deutlich schwieriger. Ja. Und die Frauke lacht, weil die Frauke kommt natürlich aus München. Aber ich komme aus Stuttgart zum Beispiel. Und Stuttgart hat auch schon das Problem, dass natürlich da selbst in so einer mittelgroßen Großstadt ja nicht genügend Power vielleicht da ist, um mit München oder Berlin mitzuhalten. Und schon gar nicht mit den großen internationalen Hotspots. Also die Aufgabe ist klar. Ja, wir sind in einem Land, was an vielen Stellen diesen Strukturwandel irgendwie hinbekommen muss. Wie ist denn jetzt überhaupt dieses Thema Digitalisierung zu euch gekommen und was ist da passiert? Also wie wird man denn zu einem Digitalisierungsort? Was ist passiert?
Naja, also ich glaube, wir sind, also so weit würde ich nicht gehen, dass wir ein Digitalisierungsort sind, sondern wir sind natürlich ein Ort, der sich sehr stark mit Digitalisierung beschäftigen muss, natürlich eben auch mit anderen Technologien, die eben auch dann auch Wertschöpfung vor Ort erzeugen. Also das ganze Thema Green Tech ist ja da auch eng mit verbunden, um dann eben den Übergang eigentlich hin, ja, wo man ja hin möchte, in diese klimaneutrale Kreislaufwirtschaft tatsächlich zu gestalten. Und momentan ist es halt vor allem hier so, dass man Digitalisierung ja vor allem als Tool einsetzt, als Automatisierungsinstrument in den bestehenden Industrieprozessen zukünftig aber eben wahrscheinlich auch die Frage in den Mittelpunkt rücken muss, wie sehen denn auch digitale oder digitalere Geschäftsmodelle von bisherigen Industrieunternehmen aus? Wandelt man sich dort eben auch zum Lösungsanbieter? Ja, und das sind halt tatsächlich die Fragen, die jetzt natürlich auch aufkommen, wenn wir jetzt als Startup-Labor mit Startups interagieren, dass wir natürlich von KI-Startups angesprochen werden oder von anderen digitalen Technologien. Ja, wo können wir denn anknüpfen und wie können wir das eigentlich machen? Und das ist halt genau diese Frage, die wir hier eigentlich jetzt auch neben anderen Fragen natürlich beantworten wollen. Wie können wir jetzt vielleicht eben auch bestehende Datenströme, die wir jetzt hier am Standort haben, so nutzen, dass es eben auch attraktiv wird, um vielleicht digitale Datenräume hier tatsächlich am Standort aufzubauen, beziehungsweise eben auch die digitalen Technologien wirklich dann perspektivisch eben auch für mehr Wertschöpfung und vielleicht auch für eine bessere Anbindung, weil auch die Netzwerkeffekte sind natürlich im ländlichen Raum sehr kurz und digitale Technologien bieten halt eben auch natürlich den Vorteil, dass man leichter mit anderen Räumen, Wirtschaftsräumen interagieren kann. Ja,
genau. Sascha, wenn du sagst Datenströme, kannst du für mich, aber auch unsere Hörer und Hörerinnen mal ein Beispiel geben, was dir da vorschwebt.
Ja, also das ist halt, also hier denkt man ja eher in Schweden natürlich von den Infrastrukturen her und das, was wir halt was man als Prozessindustriestandort quasi hat, das ist natürlich eine Menge schon ineinander verschachtelter Industrieprozesse und auch verschiedener, wie man immer so schon in der Energiewirtschaft sagt, Sektorenkopplungsszenarien. Also Schwedt hat halt eben von vornherein schon von der Stadtplanung her eine Fernwärme, die an die Industrie angeschlossen ist, an die Industriegebiete, dort kommt die Wärme her. Und dadurch sind hier natürlich schon, wie man so schön sagt, Stoffströme, die halt hier eben auch miteinander fließen und miteinander verbunden sind und natürlich mit erneuerbaren Energien immer weiter ausgebaut werden. Power-to-X-Szenarien, ja, auch da wird ja gekoppelt, um dann eben perspektivisch vielleicht synthetische Kraftstoffe daraus herzustellen oder welche Transformationsszenarien es natürlich auch gibt. Und daraus entstehen natürlich eine ganze Menge Daten und die Idee ist ja perspektivisch eben genau diese Kreislaufwirtschaft zu erzeugen und da ist ja eben die Frage, wie können wir eben auch intelligent Stoffströme miteinander vernetzen, vielleicht eben auch, ich sage mal, Stoffströme so schließen, dass wir da irgendwann zu diesem, wie man so schön sagt, eine industrielle Symbiose tatsächlich irgendwann erzeugen können, dass eben der eine Ausgangsstoff dann irgendwie der Rohstoff für den nächsten Produzenten ist. Und dafür könnte Schwedt wirklich ein tolles Modell werden, würde ich einfach mal sagen.
Das ist klasse. Liegt da die Herausforderung, zunächst mal die Daten zu bekommen oder die Partner davon zu überzeugen, dass man die Daten teilt und auch strömen lässt? Oder gibt es diese Datenströme tatsächlich schon und ihr guckt schon nach dem nächsten Schritt, was kann man daraus lernen?
Also wir waren jetzt sehr, sehr dankbar, dass die Stadtverwaltung hier tatsächlich im ersten Schritt mal eine Studie in Auftrag gegeben hat bei zwei Fraunhofer-Instituten, die sich das jetzt eben genau mal angeschaut haben. Wo sind eigentlich die Datenquellen? Wo kommen die eigentlich her? Wem gehören die? Und dann eben daraus jetzt eben eine Stoffstromanalyse fertig gemacht hat, die jetzt auch demnächst vorgestellt wird. Und dann eben die Frage jetzt eben genau steht, wie kann jetzt der nächste Schritt ins Digitale eigentlich passieren? Also wie kann man jetzt die Akteure miteinander vernetzen? Wie kann man den Datenraum dann tatsächlich auch aufbauen? Ja, da sprechen wir eben natürlich auch gerade wieder mit der Wissenschaft und schauen eben, wie man das jetzt im ersten Schritt umsetzen kann, um eben vielleicht perspektivisch zu einem Plattformansatz dann eben auch zu kommen, wo man dann die verschiedenen, würde ich eben auch Nutzerszenarien von diesen Daten und Informationen, die dadurch entstehen. Ja? Also das kann ja eben auch einerseits für eine Wirtschaftsförderung interessant sein, die eben eine intelligente Ansiedlungspolitik daraus machen möchte, indem man eben gezielt Stoffströme mit zukünftigen Investitionen eben versucht zu schließen. Auf der anderen Seite eben aber vielleicht eben auch Startups in diesen Datenraum dann irgendwie lässt, um zu schauen, irgendwie, was kann ich eigentlich mit meinen Entwicklungen, mit meinen Algorithmen tatsächlich verbessern. Aber eben auch das ganze Thema Kollaboration, ja, Open Innovation, also da eben, dass vielleicht eben auch die Unternehmen sich miteinander besser vernetzen und eben aus der Papierfabrik die nicht vermeidbaren Emissionen, die prozessbedingten Emissionen, wie es immer so schön heißt, dann eben wiederum Ausgangspunkt sind, um eine Infrastrukturerweiterung, eine Leitungserweiterung dann im Physischen zu machen, wieder hin zum anderen Industriegebiet, wo daraus dann eben zusammen mit grünem Wasserstoff eben synthetische Kraftstoffe entstehen. Und das aber erstmal digital eigentlich zu erproben, bevor die Investitionen ja fließen und dieses Potenzial überhaupt mal sichtbar zu machen, das wäre, glaube ich, hier ein sehr entscheidender Schritt, insbesondere deshalb, weil wir natürlich vor Ort sehr, sehr wenig Entwicklungspower haben, einfach um viele Projekte auf die Beine zu stellen. Da sind natürlich digitale Helfer einfach ein super Werkzeug, um schnell Entscheidungen treffen zu können.
Muss ich natürlich sofort an die Coleridge-Initiative bei dir denken, Volker, denn worüber du jetzt gesprochen hast, Sascha, das ist ja zum einen eine Industrie, die das bislang nicht gewohnt ist, also die selber jeder für sich wahrscheinlich damit kämpft, wie komme ich denn überhaupt in die Digitalisierung rein? Also wie kann ich denn meine Prozesse eigentlich jetzt updaten und wie gehe ich damit um? Und gleichzeitig muss man in eine Kollaboration gehen. Also man muss Prozesse Ende zu Ende denken und muss auf einmal ganz anders kooperieren. Und das mit ganz neuen Methoden und mit ganz neuen Sichtweisen. Dazu kommt eine Schwierigkeit. Dafür gibt es auch gar kein Geschäftsmodell bislang normalerweise. Ja, also wie verdiene ich denn damit dann Geld, indem ich das teile? Kann man da aus den USA was lernen, Frauke? Also ja, gerade aus den USA überhaupt was lernen?
Also das im Hinblick Geschäftsmodell weiß ich nicht, ob ich da schon viel sagen kann. Das ist in der Tat ein Problem, auch für uns. Also für dich, Sascha, als Hintergrund, die Coleridge Initiative ist eine Non-Profit, die wir vor 5, 6 Jahren gegründet haben, die mittlerweile mit etwa 15 Bundesstaaten in den USA kooperiert und deren Daten in einem geschützten Datenraum, also Cloud-Umgebung, die entsprechenden Sicherheitsstandards genügt, zusammenbringt, einmal innerhalb der Agencies, also der Ämter in den Bundesstaaten, aber auch zum Beispiel um Beschäftigtenbewegungen zwischen Bundesstaaten sich anzuschauen, auch zwischen den Bundesstaaten Verlinkungen denkbar sind. Und geklappt hat es mit dem Zusammenbringen eigentlich nur, weil wir das gekoppelt haben mit einer Weiterbildung für die Leute, die in den einzelnen Bundesstaaten oder in den Ämtern arbeiten, damit die selber mit ihren Daten was machen können. Also zunächst mal ist der Incentive, ich lerne was, wie ich für mich selber ein Dashboard oder ein Prediction-Modell oder irgendwas bauen kann, lerne selber meine Daten zu verstehen und dadurch, dass sie dann in der Umgebung sind, gibt es andere Nutzungsmöglichkeiten, zum Beispiel für die Forschung. Aber finanziert wird es tatsächlich überwiegend von den vielen Philanthropen, die es gibt, weil natürlich die Bundesstaaten wenig Geld haben und ja, ob sich das ändert in der Zukunft, ist ein bisschen fraglich. Und ist genau, wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen für dich, Sascha. Jeder Einzelne, der seine Daten teilt, muss ja zunächst mal ein Interesse daran haben, den Aufwand zu betreiben, die so aufzubereiten, dass man sie irgendwohin strömen lassen kann. Habt ihr da Weiterbildungskomponenten oder sozusagen, ich lerne aus meinen Daten für mich was, Elemente mit drin, die hier helfen können?
Also das wäre tatsächlich wünschenswert, das auch noch mit Bildungsangeboten tatsächlich zu koppeln. Tatsächlich ist es so, dass wir diese ganzen Themen, die bei uns jetzt aufkommen, wie eben auch diese Datenbeschäftigung in einem so einen Zeitraffer machen, also das Erdölembargo besteht jetzt seit 2 Jahren, kann man sich ja vorstellen, irgendwie, wie viel wir gleichzeitig machen. Aber natürlich schwebt uns hier dann auch eine Art Academy vor. Also es ist ja halt auch wirklich eben diesen Umgang mit den neuen Technologien zu lernen, ist halt auch super wichtig. Ne? Das gilt fürs Physische genauso wie fürs Digitale, dass wir hier die richtigen Bildungsangebote schaffen müssen, die auch irgendwie hier vor Ort natürlich so nicht noch nicht da sind und wo man eben auch klassisch wieder diesen Plattformansatz halt eigentlich braucht, um die Bildungsanbieter abzuholen. Und das sind tatsächlich genau diese weiterführenden Überlegungen, die wir treffen müssen. Tatsächlich sind wir dann jetzt erstmal an dem Schritt, wo wir erstmal schon mal froh sind, dass dieses Projekt hier vor Ort, weil es beschäftigen sich ja schon die Unternehmen einzeln mit ihren digitalen Zwillingen. Und natürlich besteht auf Unternehmensebene ein Energiemanagement und die entsprechenden ERP-Systeme, die es dort überall gibt. Aber das jetzt natürlich irgendwie zu öffnen, um irgendwie die am Ende ja auch Mehrwert, mehr Wertschöpfung in der Region tatsächlich zu bekommen. Das ist halt schon irgendwie wiederum ein Ansatz, ja, der ist eben genau diese Anreize, Daten zu teilen, ist halt schwierig. Ich glaube, da ist es halt dann jetzt leichter, wenn wir das jetzt natürlich unter diesem Förderszenario, was hier aufgespannt wird, also natürlich wird der Standort bei seiner Transformation auch durch Bund und Länder mit einem eigenen Sonderprogramm unterstützt, natürlich auch versuchen, jetzt hier mit Fördergeldern zu untersetzen, weil ansonsten, glaube ich, würde das jetzt niemand sagen, ich gehe jetzt hier mal in Vorleistung und tu mir mal ein paar Millionen Entwicklungskosten an. So, also das ist jetzt tatsächlich etwas, wo wir genau jetzt eben diese Kostenpläne bauen müssen und das jetzt eben auch in die Umsetzung überführen müssen. Und genau daran sitzen wir halt auch gerade sehr, sehr intensiv. Ja.
Jetzt gibt es ja viele Beispiele, wo tatsächlich so eine Transformation auch gelungen ist. Also Oulu in Finnland ist ein Standort, der sehr stark von Nokia geprägt war. Ist dann von Microsoft übernommen worden, ist schon bald 20 Jahre her und hat sich neu erfunden als eine der weltweit führenden Standorte für das Thema Medizintechnik. Prozessindustrie, sagst du, ist so euer Steckenpferd. Wie kommen denn jetzt die Menschen auf die Idee, dann auch nach Schwedt zu kommen oder das zu sehen? Also wenn ihr über Startups redet, redet ihr auch über meistens auch jüngere Menschen. Wie kriege ich die in die Uckermark?
Ja, oder sind die da schon? Schön, ne? Also man nennt es ja hier auch immer, ich meine, es gibt ja immer einen Beinamen, hier ist es die Toskana des Nordens tatsächlich. Genau, ist ja auch eine schöne Auenlandschaft hier, muss man tatsächlich sagen. Wir hatten jetzt als Projekt natürlich Glück, dass wir direkt, also wir gehören zu der Exist-Familie, das ist also die Existenzgründung aus der Wissenschaft, Bundesprogramm vom Wirtschaftsministerium, so dass wir also von vornherein weg eigentlich Interesse signalisiert bekommen haben von Startups. Vor allem aber möchte ich mal sagen, halt jetzt nicht unbedingt direkt sagt, Otto ist ein toller Standort, da möchte ich sofort hinwechseln, sondern vor allem sieht man halt hier genau dieses industrielle Transformationsszenario, wo man eben andocken kann, ja, wo ich dann eben mal meine Sensorik ausprobieren kann, die ich eben in Dresden entwickelt habe oder wo ich eben mal meinen KI-Algorithmus eben auf Produktionsdaten schmeißen kann oder ins Recycling, also die Papierfabrik arbeitet hier komplett auf Altpapierbasis, sind 1 Million Tonnen, die hier verarbeitet werden, zweitgrößte Europas. Das sind dann natürlich auch spannende Sachen, wo man natürlich eben auch viel mit Bilderkennung arbeiten kann. Und sowas interessiert die Startups genauso, aber eben dann solche physischen Sachen wie eben, also ganz langweilig eben Genehmigungslagen halt. Ne? Also dass ich halt, wenn ich ein Chemie-Startup bin, dann ist halt schwierig, irgendwie mein Chemiereaktor irgendwie in Berlin unterzubekommen oder in anderen Metropolregionen, sondern dafür braucht man dann eigentlich diese Standorte. Also hier eigentlich auf der einen Seite eben der große Vorteil, das Thema Technologieerprobung in der Industrie. Auf der anderen Seite eben das Thema Scale-up. Kann ich meine Technologie dann hier tatsächlich auch hinstellen, erproben, weiterentwickeln oder hier vielleicht perspektivisch den Betrieb aufnehmen? Das sind die Assets, die Schwedt hat. Und das sind, glaube ich, auch die Rolle, die ein Standort wie Schwedt in anderen Ökosystemen spielen muss. Also wir arbeiten ja eben auch sehr stark zum Beispiel mit Berlin zusammen, wo natürlich eine sehr starke Gründungsszene ist, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo immer mehr passiert. Wo wir dann natürlich Startups bekommen, die dann eben hier mal herkommen wollen und eben dieses industrielle Szenario tatsächlich für sich auch nutzen wollen oder vielleicht auch einen Kunden gewinnen wollen. Ne? Das muss man halt auch so sagen.
Wenn jetzt Startups auf Corporate trifft, also auf große Unternehmen, das ist ja eine sehr, sehr spannende Liaison. Also ich habe oft das Bild verwendet, ja, das ist so wie das Greenpeace-Schnellboot, was da von einem großen Tanker da rumfährt. Solange die sich in Ruhe lassen, finden das alle noch ganz okay. Sobald die aber anfangen, das Schiff zu entern, ja, dann werden die Wasserkanonen rausgeholt. Wie habt ihr das denn erlebt? Also ist das jetzt erstmal so eine Neugierde aufeinander oder ist man da skeptisch oder gibt es Abwehrhaltung? Also wie kriegt man die beiden Welten zusammen?
Ja, es ist vor allem ein sehr heterogenes Thema. Also auf der einen Seite natürlich reden momentan alle von Startups und wenn man über Transformation und Innovation redet, denkt jeder sofort an Startups. Ne? Und jeder möchte die natürlich haben, weil man hat irgendwie Startups. Ne? Aber ich habe irgendwie letztens auch gesagt, ich möchte halt nicht, dass das hier irgendwie ein Streichelzoo für Startups wird, ne? Wo man mal vorbeigeht so mit der Politik und mal winkt und dann sind hier ein paar junge Unternehmen, die machen irgendwas, sondern das muss ich halt hier schon auch in der DNA des Standortes wiederfinden. Und da merkt man halt auch wirklich, sind die Unternehmen unterschiedlich weit. Also wir haben halt hier ein Familienunternehmen, was sehr strategisch handelt. Die sind sehr interessiert an Startup-Kooperationen, weil die natürlich auch den Nutzen sehen, langfristig sich hier neue Technologien eben auch mit ins Unternehmen zu holen oder starke Kooperationen aufzubauen. Wenn ich dann aber natürlich Unternehmen sehe, wo noch größere Konzerne als Gesellschafter drüber hängen, dann guckt man halt dann vielleicht eben doch mehr kurzfristig auf den Nutzen. Und dann ist es eben so die Frage, gut, die sind ja erst in 10 Jahren soweit. Das ist ja für mich gerade kein Investitionsfall. Ich selbst entwickle keine Technologien. Ja, für mich sind nur die großen Anlagen entscheidend. Da ist es dann eher schon so, dass man da dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist, natürlich mal hilft, aber jetzt nicht das Strategische sieht. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass man ja hier auch auf die Bevölkerung schauen muss, die natürlich jetzt um ihre Arbeitsplätze bangt. Ne? Man steht ja hier trotzdem momentan vor einem Verlustszenario, wenn es mit der Mineralölverarbeitung hier am Standort nicht weitergehen kann, perspektivisch. Ja, und dann ist natürlich so, dass man jede Maßnahme, die auch wir im Projekt machen und für uns als Erfolg verkaufen würden, halt immer unter dieser Brille verkauft, rettet das die Mineralölverarbeitung. Ne? Und das kann es natürlich nicht. Und dann ist auch die Akzeptanz in der Bevölkerung oder das Verständnis dafür, dass man damit ja eigentlich diese langfristige Dynamik, die wir in Ostdeutschland auch wieder haben wollen und leider irgendwie immer noch schwer erzeugen können, sich eigentlich mit hier ins Haus holen kann.
Siehst du Players in dem Feld, die ihr braucht, die auch als eigenständige Entities da weiterarbeiten können? Also gerade diese Schnittstellenfunktion, den Datenfluss selbst, ist das was immer nur Mittel zum Zwecke sind, dann eigentlich von einem der Unternehmen aufgenommen werden würde? Oder siehst du da am Horizont schon ganz neue Arten von Unternehmen kommen?
Also ich glaube, es reicht tatsächlich nicht nur den Technologietransfer zu denken. Mhm. Natürlich gibt es hier ein strategisches Interesse an den Technologien, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, damit eben die Wertschöpfung am Standort zu steigern. Und das, was wir halt hier in der Uckermark schon auch gezeigt haben, das ist halt heute eine Enertrag. Das ist halt ein wachsendes Windenergieunternehmen, was auch viele Power-to-X-Projekte macht in der Wasserstoffelektrolyse weltweit inzwischen. Und das war auch mal ein kleines Startup, was hier irgendwie neben dem Standort tatsächlich angefangen hat und heute irgendwie eine riesengroße digitale Leitwarte dort eben hat und damit eben ihr Energiemanagement und ihre verschiedenen Standorte managt. Also so schnell kann es eigentlich tatsächlich gehen und wir hoffen natürlich, dass hier auch vielleicht eben gerade, weil wir eher die Startups adressieren perspektivisch, die dann auch in den Scale-up gehen, zumindest physischer Art, dass das natürlich die auch schon so weit sind, dass sie dann ja von hier aus eigentlich die Welt erobern können und Schwedt eben auch ja irgendwann mal vielleicht an den ein oder anderen neuen Markt angeschlossen wird, auf den es jetzt einfach überhaupt gar keinen Zugriff hat. Ja. Was ich halt für unwahrscheinlich halte, ist, dass Schweden ein Hotspot für Digital-Startup wird, die sich hier niederlassen. Also tatsächlich gibt es hier auch noch schon ein Beispiel von einem Digital-Startup, was dann hier sich eben ein Haus gekauft hat, also der Gründer sich ein Haus gekauft hat und ursprünglich aus Potsdam oder Berlin kam und dann natürlich die Schönheit der Region für sich entdeckt hat. Aber das sind natürlich Einzelfallbeispiele. Aber ansonsten ist ja auch eben die Frage, warum eben die Programmierer dann jetzt alle in Scharen hier nach Schwedt strömen sollten, weil sie ja eben auch genau die Sachen entwickeln können, ohne dass sie hier vor Ort sind. Ja, so realistisch muss man halt sein, ja, denke ich.
Du hast jetzt ganz oft Power-to-X erwähnt. Ich glaube, das ist nicht jedem ganz klar, was das ist. Also Power ist wahrscheinlich Strom. Und dieses X, was kann denn dieses X bedeuten?
Ja, dieses X kann genau eben mehrere Sachen bedeuten. Also es ist halt je nachdem, wie man es halt bezeichnet. Und es geht halt auf der einen Seite um die verschiedenen Sektoren, die es erreichen kann. Ja, also zum Beispiel Power to Heat, dass man eben aus Strom wiederum Wärme tatsächlich gewinnt. Es kann aber eben auch genauso sein, dass man eben daraus Chemikalien oder Flüssigkeiten tatsächlich herstellt. Da ist man bei diesem Power to Liquid, Power to Chemicals, wie es dann tatsächlich heißt. Und das ist ja einfach eine an sich quasi die relevante Dekarbonisierungsstrategie, die wir halt dann haben für die Industrieprozesse, um eben das CO2 dort rauszunehmen, indem wir eben auf Basis von erneuerbaren Energien ganz viele Industrieprozesse managen. Das ist aber tatsächlich dann am Ende immer nur die eine Wahrheit, weil wir reden ja eben ganz viel von Dekarbonisierung, aber das, was jetzt eben noch hinzukommt, ist eben die Defossilisierung, weil eigentlich ist es ja so, dass der Kohlenstoff ja trotzdem benötigt wird, weil er in ganz, ganz vielen Grundstoffen und so weiter drin ist, der aber eben eine Kreislaufführung braucht. braucht. Wir also quasi nachhaltige CO2-Quellen brauchen. Und da geht es dann tatsächlich dann eher in der verarbeitenden Industrie oftmals dann eben um diesen Begriff der Defossilisierung, also weg von den fossilen Rohstoffen, von den fossilen Energieträgern hin zu nachhaltigen Alternativen, sei es aus dem Kunststoffrecycling beispielsweise oder sei es aus der Biomassenutzung, Reststoffe aus Agrar- und Forstwirtschaft. Das sind ja genau diese Kaskadennutzungsstrategien, wie man dann auch immer schön sagt, die es dann auch braucht, um letztlich dann irgendwie auf der einen Seite klimaneutral zu werden, auf der anderen Seite eben aber natürlich auch die Rohstoffe zu haben im Kreislauf, die man braucht, um eben die Welt am Laufen zu halten.
Ich mache mal einen kleinen Schwenk, der mich hier interessiert. Du hast ja die Seiten gewechselt eigentlich ein bisschen, oder? Wenn du jetzt rückguckst auf die Wirtschaftsförderung, zum Beispiel, ja, irgendeine Staatskanzlei sagt, okay, wir wollen jetzt in Power to X investieren, weil wir sehen, das ist notwendig, wir brauchen da jemanden in der Mitte. Wie funktioniert denn dieser Datengeld, Stoff, Strom, wie auch immer, in deiner Erfahrung? Und siehst du jetzt im Rückblick Dinge, die vielleicht Ministerien, wenn sie sich umgestalten, besser machen könnten, damit man so einen Motor auch gut anschmeißen kann?
Also ich bin ja tatsächlich immer noch momentan im öffentlichen
Dienst. Wir sind ja unter uns, Sascha, du kannst offen reden.
Genau, wir sind ja unter uns. Nein, aber genau, tatsächlich bin ich ja eigentlich immer noch offiziell im öffentlichen Dienst. Ich bin ja an einer Hochschule, ist das Projekt tatsächlich angelegt in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Digitalisierung in Verwaltungen nochmal ein anderes Thema ist oder ein schwierigeres Thema ist, weil einfach dort ja natürlich eine gewisse Struktur vorherrscht, die eben sehr, sehr gut nach unten und oben funktioniert, aber weniger gut nach links und rechts. Und da dann eben, ne, also wenn dann eben die Datenströme, also ich habe das eben erlebt, als ich in der Staatskanzlei war und mein allererstes Projekt, was ich da gerne in der Lausitz, also mein zweiter Transformationsprozess quasi, vorher war ich in den Braunkohlerevieren in Deutschland in der Lausitz damals und habe das dort mitgemanagt. Und da war auch eins meiner ersten Projekte, dass ich gesagt habe, man bräuchte eigentlich erstmal eine Datenplattform, um überhaupt mal zu schauen, was passiert hier eigentlich alles. Ne? Also erstmal diese Informationen tatsächlich zur Verfügung zu stellen und Jahre Anforderungsmanagement tatsächlich gemacht, um überhaupt mal herauszufinden, wo sind eigentlich die Daten, was wissen wir eigentlich alles schon über den Raum, ja, Lausitz damals eigentlich alles schon, wie kann man das gut aufbereiten und wie müsste man es eigentlich tatsächlich zur Verfügung stellen als Dashboard oder ähnliches, um eben mehr eigentlich zu wissen. Und das Beeindruckende, was ich damals eigentlich fand, ist, als wir es aufgeschrieben haben, es gab dann halt auch so ein Lausitz-Programm als Strategiepapier der Staatskanzlei in Brandenburg. Und alleine das Aufschreiben, dass wir dort eine Datenplattform für öffentliche, zugängliche Daten aufbauen wollten, hat ein Interesse ausgelöst, sodass die Leute mich selbst angerufen haben aus den Forschungsinstituten und gesagt hat, Mensch, wir haben hier noch Datenströme im Bereich Bioökonomie, wir haben hier noch Datenströme aus dem Wirtschaftsbereich. Wir sind da gerne dabei, wenn wir irgendwie was Integratives schaffen wollen, weil genau das ja natürlich auch den Mehrwert in der Forschung schafft und dann natürlich auch überhaupt erst viele intelligente Entscheidungen, möchte ich mal sagen, eben wirklich evidenzbasiert ermöglicht. Und das ist halt leider ja immer noch viel zu selten der Fall gewesen in der Vergangenheit. Das muss sich in Zukunft auf jeden Fall ändern.
Jetzt habt ihr ja eine Förderung bekommen. Förderungen sind ja auch oft so politische Symbolpolitik. Und trotzdem habt ihr die Chance ergriffen, ja, in der Stadt zu sagen, na gut, jetzt ist es da soweit, wir haben da einen Fokus drauf bekommen, wir haben Geld bekommen. Was tut ihr denn, damit das in Schwedt auch nachhaltig ist, also damit da sich wirklich was verändert? Also und ich denke mal einfach ein paar Jahre weiter, vielleicht ziehst du auch mal irgendwann weiter, machst vielleicht dein eigenes Startup auf oder was auch immer. Ja, was muss man denn tun, damit aus einem Pilot und aus einem Labor tatsächlich eine Fabrik wird? Etwas, was sich dauerhaft verankert und festsetzt.
Jetzt das Lustige ist, ich sitze hier tatsächlich in einer alten Tapetenfabrik in Schwedt, die 2019 aufgegeben hat und die wir tatsächlich momentan als physischen Innovationsort tatsächlich herrichten wollen. Also so viel zum Thema, dass da irgendwann aus einem Modellprojekt eine Fabrik werden soll. Genau das versuchen wir halt eigentlich gerade genau diese Verstetigung zu erreichen. Das, was unser Projekt momentan leisten kann, ist eigentlich, dass wir Schwedt als Innovationsstandort, sagen wir immer, auf der Landkarte platzieren können. Und zwar als Industriespielplatz, möchte ich mal sagen, für starke Gründungsökosysteme. Das muss unsere Rolle sein. Da können wir auch eine ganze Menge bieten. Und da haben wir jetzt eben schon sehr, sehr viel Netzwerk aufgebaut. Wir sind dabei, eben auch die Marke zu schaffen, die hoffentlich dann irgendwann auch Bestand haben kann. Aber die Frage ist dann natürlich letztlich auch wieder, wie kann eben sowas, wie man immer so schön sagt, im öffentlichen Jargon verstetigt werden? Also wie kann man daraus eigentlich so eine Wertschöpfung generieren? Wo ist der Mehrwert, dass ich das langfristig eben auch tragen kann? Und da sehen wir tatsächlich eben eine Verknüpfung mit einerseits einer Infrastruktur, wo man eben Vermietungen machen kann, ganz klassisch, wo wir aber eben vielleicht auch Netzwerk anbieten können, was wiederum für die Industrieunternehmen interessant ist, dort eben auch mit einzusteigen und so eigentlich tatsächlich eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, die langfristig hält, weil wir sagen jetzt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie 6 Millionen Euro nur in Personalkosten investieren und hier irgendwie so ein bisschen ein paar Veranstaltungen machen und alle mal drüber informieren, wie könnte das mit Startups gehen, sondern wir haben uns eigentlich für den Weg auch entschieden, dass wir von den 6 Millionen am Ende des Tages mindestens die Hälfte tatsächlich real in Startup-Projekte geben wollen und zwar nicht auch nur wieder als Förderung, ja, wo man sich immer als Startup dann auch wieder die Frage stellt, okay, wo kommt jetzt eigentlich dann mein Eigenkapital her? Das muss ja trotzdem da irgendwo auftauchen, sondern dass wir eigentlich da auch den Weg gehen wollen, Nachfrage nach Innovation zu schaffen und momentan mit einer Startup-Challenge arbeiten, die eben genau das ermöglicht, eine innovative Beschaffung macht, um Pilotprojekte von Startups hier an dem Standort zu finanzieren und das als Forschung und Entwicklungsauftrag. Also am Ende kann das Startup halt eine Rechnung stellen und muss halt nicht irgendwie die Förderung abrechnen, was sie dann auch tatsächlich gebraucht haben. Und wir halten das eigentlich auch für ein ganz gutes Instrument, um hier auch zu zeigen, dass man mit Schwedt gut zusammenarbeiten kann und damit darüber eben auch die Community zu schaffen, die langfristig eben vielleicht auch zu einem Geschäftsmodell führen kann, weil die Startups eben den Mehrwert von so einem Standort entdecken.
Wer sollte denn an dieser Startup-Challenge teilnehmen? Wen sucht ihr da?
Also es war jetzt auch unser Pilot tatsächlich. Wir haben uns jetzt auf den Bereich Energie- und Ressourceneffizienz sehr, sehr breit quasi aufgestellt. Das kann also quasi sein, dass man eben eine Recycling-Technologie mitbringt, dass man eben eine Power-to-X-Technologie mitbringt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man eben intelligent Daten managen kann, dass man eben CO2-Bilanzierungen ermöglicht oder eben bestimmte Sensorikkonzepte auch mit in die Industrie bringt. Und im nächsten Schritt, ja, da überlegen wir halt auch, was könnte das nächste Thema sein. Und da sind wir halt irgendwie auch, weil die Industrie das auch sehr antreibt, eben tatsächlich auch in der Überlegung, eine reine Digital-Challenge zu machen, wo wir eben uns vielleicht sogar ein Produkt entwickeln lassen wollen von den Startups, indem wir zum Beispiel sagen, baut euch doch mal eure KI-Sandbox, eure Open-Data-Sets selber aus der Industrie und schaut doch mal irgendwie, dass das eben das neue Förderinstrument ist, womit ihr weiterkommt. Und das vergeben wir einfach mal als Auftrag. Also wir sind da sehr disruptiv unterwegs und versuchen eigentlich irgendwie sehr, sehr offen zu sein, um neue Dinge auszuprobieren. Genau.
Und wenn wir jetzt hier so ein Poster planen, was bietet ihr den Startups? Also du sagst Räume, Daten, Connections. Ist das hauptsächlich eure Rolle oder wie muss man sich das vorstellen? Die kommen zu euch und ihr liefert was?
Ja, also momentan liefern wir halt vor allem Industriekontakte und bieten natürlich, ich würde mal sagen, eine Impulsfinanzierung. Das ist unser Einstieg. Ne? Und plus eben die infrastrukturellen Möglichkeiten, die eben so ein Industriestandort halt mit sich bringen. Vom Industriegebiet über eine Menge industrieller Services, die findet man so auch nicht in Berlin. Alleine die Industrie hat ja hier, glaube ich, 200 oder 300 Dienstleister, die in den Wertschöpfungsketten drin hängen, um dann eben den Betrieb abzusichern. Das sind halt schon die Sachen, die Startups dann tatsächlich interessiert und dann eben wiederum im Digitalen natürlich Daten, mit denen man spielen könnte, hoffentlich und kann. Das sind natürlich dann schon die Assets, die wir momentan bieten können und die wir halt auch weiterentwickeln müssen.
Wie sieht denn Schwedt in 10 Jahren aus? Was meinst du?
Ja, also wenn wir über unsere Vision sprechen, dann versuchen wir eigentlich immer zu sagen, ist Schwedt einfach ein Modellbeispiel eben für einen zirkulär produzierenden Standort. Also wir glauben fest daran, dass eben diese infrastrukturelle Basis, die man hier eben hat, diese Prozessorientierung in der Industrie. Wir haben ja eben großes Recycling-Geschäftsmodell schon, aber eben auch ländlicher Raum hat viel Biomasse aus der Agrar- und Forstwirtschaft. Wir sind eine windreiche Region. Wir haben auch schon einen ordentlichen Ausbaustand an den erneuerbaren Energien. Das muss eigentlich irgendwie Ausgangspunkt werden, um eben zu sagen, wir zeigen mal, wie irgendwie zukünftig eine Kohlenstoffkreislaufführung hier in der Industrie aussieht und dass man so produzieren kann. Ja, und das eben tatsächlich wirklich klimaneutral und da am Ende eben auch noch genügend Wertschöpfung übrig bleibt. Und das muss unser Anspruch sein, weil ich glaube, sonst wartet halt auch niemand auf Schwedt.
Ja. Klasse. Ja. Also von unseren Zuhörern und Zuhörern, wer mal in die Uckermark fährt, fährt mal nach Schwedt und guckt sich einfach mal an, was dort Tolles entsteht. Sascha, vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, dass eben Schwedt überall ist in Deutschland. Ja, überall haben wir ähnliche Herausforderungen, diesen Strukturwandel erstmal zu akzeptieren. Ja, wie du gesagt hast, das Erdöl kommt halt vielleicht nicht zurück. Ja, und das ist, glaube ich, die erste große Aufgabe, das loszulassen und dann eben auch sich zu verbünden und zu schauen, was kann man denn tun. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie er tatsächlich ja sehr strategisch und gesamtheitlich an diesen Prozess rangeht und nicht nur einfach nach dem nächsten Geschäftsmodell schaut, sondern die Infrastrukturfrage stellt. Also was müssen wir dafür eigentlich tun, damit dann später Geschäfte darauf entstehen können? Ich glaube, dass man sehr viel Netzwerk in Deutschland und in Europa da nutzen sollte. Wir hatten auch schon im Vorgespräch gesagt, da gibt es auch ein paar andere Regionen, die vielleicht schon tolle Initiativen haben. Und es wäre doch toll, wenn man diese Initiativen kopieren könnte, voneinander lernen könnte und gemeinsam stärker aus diesem Prozess rauskommt.
Absolut, das kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Ja. Danke dir, Sascha. In the world we explore, digital wonders, business science galore, bytes and clicks and numbers, in a new age song, every code and data, join the journey along. Dig, dig, dig deeper. Tech and science in sync. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. Digital world is calling. Your curiosity flies.
Digital era, grasp it with